The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue winterliche Woche. Heute ist Montag und zwar Montag, der 26. Januar. Und schon wieder geht ein schockierendes Video aus Minneapolis um die Welt. Wieder geht es um eine tödliche Razzia von Bundesbeamten. In diesem Fall kamen die Schüsse von einem Beamten der Border Patrol. Alex Pretti heißt das Opfer, um das sich jetzt alles dreht. 37 Jahre alt, amerikanischer Staatsbürger. Er hatte eine Waffe dabei, aber nach allem, was man bislang weiß, durfte er legal eine solche Waffe besitzen, zumindest in seinem Bundesstaat. Aber, so haben die Kollegen von New York Times und auch von Axios auf den zahlreichen Handyvideos analysiert, ein Beamter nahm ihm im Handgemenge genau diese Waffe ab und geschossen haben sie danach trotzdem. Es gibt jetzt große Proteste in Minnesota, trotz minus 22 Grad Celsius. Was passiert jetzt? Naja, die Ermittlungen laufen. Ein Bundesrichter in Minnesota hat eine einstweilige Verfügung erlassen, die untersagt den Bundesbehörden, das Beweismaterial im Zusammenhang mit diesem tödlichen Schuss durch einen Bundesbeamten zu vernichten oder zu verändern. So heißt es in dem Beschluss. Zu vernichten oder zu verändern, das offenbart ein großes Misstrauen des Staates gegenüber dem Staat. Eine Anhörung vor Gericht dazu ist für heute um 14 Uhr Ortszeit angesetzt. Dann werden wir hoffentlich mehr erfahren. Am Abend habe ich mich mit Julius van der Laar zusammengeschaltet. Er ist politischer Berater, Amerika-Experte und Host unseres Pioneer-Podcasts zusammen mit Chelsea Speaker des White House Briefing. 2008 und auch 2012 war er Wahlkämpfer für Barack Obama. Schönen guten Abend, Julius.
Guten Abend, Gabor.
Da ist ein junger Mann erschossen worden von einem Mann der Border Patrol. Warum eigentlich? Was war das Motiv?
Alex Jeffrey Pretty, ein Intensivkrankenpfleger, der in einem Krankenhaus für Veteranen gearbeitet hat, war auf der Straße, hat dort mit demonstriert, war aber vor allem erstmal Beobachter. Er hatte sein Handy draußen, hat auch mitgefilmt und dann zumindest entnehme ich das den unterschiedlichen Winkeln aus den unterschiedlichen Aufnahmen, wollte er eingreifen, als eine Mitdemonstrantin umgestoßen wurde. Sofort, und auch das kann man aus unterschiedlichen Perspektiven sehen, kamen dann eben auch Beamten, die ihn mit Pfefferspray oder zumindest mit einem anderen Spray dann eben auch direkt ins Gesicht gesprüht haben und er ging zu Boden. Kurz Zeit darauf sehen wir, wie eine Pistole von ihm entfernt wird, weggetragen wird und kurz Zeit später hören wir Schüsse.
Das heißt, der junge Mann trug mindestens eine Waffe, die er in diesem Staat tragen durfte. Er war ein angemeldeter Waffenträger.
Ganz genau. Wir sind in Minneapolis in Minnesota. In Amerika gilt natürlich das Zweite Amendment und darunter darf man eben auch Waffen tragen.
Er durfte sie besitzen, aber auf gar keinen Fall gegen die Staatlichkeit einsetzen. War wahrscheinlich nicht so klug von ihm, die an diesem Tag zu tragen, dieser Protestaktion. Aber sind denn hier Missverständnisse denkbar? Die Polizei nimmt ihm die Waffe ab. Warum wird er danach noch erschossen, wenn er doch jetzt entwaffnet war?
Ja, an dieser Stelle kann man wirklich ausschließlich spekulieren. Ich glaube, das sollten wir anderen überlassen. Aber wir können zumindest hören, was Kristi Noem sagt. Und Kristi Noem ist die Ministerin für nationale Sicherheit, für Homeland Security. Und die sagte sofort, naja, hier haben wir es auch mit jemandem zu tun, der offensichtlich auch geplant hat, gegen diese Beamten vorzugehen. Sie führt auf, dass er nicht nur ein Magazin mit sich getragen hat, sondern zwei Magazine und spricht eben auch von Dutzenden von Kugeln, die er mit sich geführt hat, was für sie zumindest ein Indiz ist.
This looks like a situation where an individual arrived at the scene to inflict maximum damage on individuals and to kill law enforcement.
Und ich glaube, wenn man jetzt einen Schritt zurückgeht, dann muss man auch diesen Fall mit dem von vor einer Woche vergleichen. Ein paar Kreuzungen weiter ist Renee Good erschossen worden, auch von einem Beamten. Und dort haben wir im Endeffekt dieselbe Reaktion auch von den US-Behörden gesehen, die sofort gesagt haben, hier handelt es sich um hausgemachten Terrorismus, der sich eben auch gegen diese Beamten richtet. Und versucht natürlich so, Kristi Noem, sofort die Erzählung an sich zu reißen und dem Ganzen natürlich auch eine Färbung zu geben.
Vielen Dank, Julius, für dieses Update am späten Abend. Dankeschön.
Danke dir.
Und heute Nachmittag erscheint außerdem ein White House Briefing dazu mit neuen Hintergründen und Informationen mit Julius und mit Chelsea. For Pioneers Only, vielen Dank fürs Dabeisein. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Udo Di Fabio ist Verfassungsrechtler und wir sprechen gleich über die Verfeindlichung der Demokratie, denn darüber hat er ein Buch geschrieben.
Wir kennen es aus der Weimarer Republik, wo die Verfeindlichung mithin zu greifen war und der politische Gegner zum Hassobjekt wurde. Auch in einem Sinne, dass man ihn als Feind existenziell eigentlich aus dem Weg räumen muss.
Außerdem unsere Chefreporterin Politik Carina Mössbauer erklärt das neue Europa-Duo Merz und Meloni. Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt schaut auf die Auswirkungen des Schneesturms in den USA. Und zwar die Auswirkungen auf die Börse. Und dann gedenken oder feiern wir besser gesagt Robbie Williams, denn der zeigt, dass er immer noch Rekorde brechen kann. Die Welt wirkt nervöser, härter, auf jeden Fall unversöhnlicher. Politische Debatten, das kennt jeder, sie eskalieren schneller als früher. Die Gesellschaft wirkt sehr, sehr polarisiert. Aus Meinungsstreit wird Feindschaft. Nicht überall, aber vielerorts ist das genauso. Schneller als der Planet heizt sich das politische Biotop auf, könnte man meinen. Warum ist das eigentlich so? Was bedeutet das für unsere Demokratien im Westen? Und tja, wie viel Polarisierung können wir als Gesellschaft eigentlich aushalten? Dazu habe ich mit Professor Dr. Udo Di Fabio gesprochen. Er ist Professor für öffentliches Recht an der Universität in Bonn. Er war von 1999 bis 2011 Richter am Bundesverfassungsgericht im Zweiten Senat. Das ist also die Krone der Schöpfung in unserem Rechtsstaat. Sein neuestes Buch bei CH Beck erschienen trägt den Titel Verfeindlichung. Die Unterzeile: Demokratien am Ende des freundlichen Zeitalters. Darin analysiert er, wie sich diese globalen Krisen, geopolitische Konflikte und diese innere Polarisierung überlagern und oft auch gegenseitig befeuern. Das ganze Gespräch gibt's am Wochenende nur für zahlende Pioneers. Aber einige wichtige Auszüge. Und zwar erst recht solche, die wir im Kontext der tödlichen Ereignisse in den USA besprochen haben, hören wir heute Morgen. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Udo Di Fabio.
Einen schönen guten Morgen.
Die Verfeindlichung ist das neue Wort, das Wort, das auf Ihrem Buchtitel steht und im Buch eine markante Rolle spielt. Was ist Verfeindlichung, Herr Di Fabio?
Verfeindlichung beschreibt eine Veränderung im politischen Kommunikationsprozess. Wir kennen es aus der Weimarer Republik, wo die Verfeindlichung mithin zu greifen war und der politische Gegner zum Hassobjekt wurde. Auch in einem Sinne, dass man ihn als Feind existenziell eigentlich aus dem Weg räumen muss. Und das führte zu einem Klima der Gewalttätigkeit, des Bürgerkrieges.
Und der Attentate damals, nicht heute.
Wir haben damals in Wahlkämpfen viele, viele Tote, manchmal bis in den dreistelligen Bereich hinein zu beklagen gehabt. Davon ist die Bundesrepublik heute weit entfernt. Aber wir beobachten, dass im politischen Diskurs, dass der andere doch leichter wieder als Feind wahrgenommen wird, mit dem man auch nicht mehr reden kann. Der auch keine andere politische Konzeption hat, die man für falsch hält, die man für gefährlich hält, sondern man redet gar nicht mehr mit ihm. Man schüttelt nicht mehr die Hand. Man sieht den anderen als Gefahr für den Untergang. Und das wird von beiden politischen Rändern, wird das zum Teil befeuert und dadurch entsteht ein Prozess, so eine Dialektik des Aufschaukelns, und das meine ich mit Verfeindlichung.
Also das würde ich alles unterschreiben, außer mein Einwand wäre, dass auch in unserer Jugend, sage ich mal, denken Sie an Strauß, stoppt Strauß an den Schulen. Also wenn wir nicht verfeindet waren, stoppt Strauß mit den Konservativen. Ich bin damals in Fulda zur Schule gegangen, in die Schule von Alfred Dregger und seinen Kindern. Also da führte keine Brücke drüber. Dann die Gründung der Grünen, geht doch rüber, die mit den langen Haaren und so weiter. Tolerierungsverbot, Kooperationsverbote seitens der SPD. Also diese Verfeindung, war die nicht immer auch schon Teil von politischer Kultur?
Sie war immer Teil des politischen Prozesses. Der berühmt-berüchtigte Staatsrechtslehrer Karl Schmidt hat ja gesagt, dass das sogar die Essenz des Politischen sei, zwischen Freund und Feind unterscheiden zu können. Aber er hat das 1932, in diesem schicksalhaften Jahr, wo die Verfeindlichung innerhalb der Demokratie auf dem Höhepunkt stand, hat er das, ich würde mal sagen, essentialistisch überinterpretiert. Also da ging es letztlich dann um einen sozialdarwinistischen Existenzkampf. Und dann wird aus dem harten Argument, aus dem scharfen Disput, wird dann etwas anderes. Und deshalb geht es immer um etwas Graduelles, ob sich da graduell etwas verschiebt. Und Sie haben natürlich recht, ich habe auch schon gehört, Brand an die Wand, Anfang der 70er Jahre. Wir haben aber damals, im Unterschied zu heute, haben wir ein Parteiensystem gehabt mit einer großen Aufnahmefähigkeit. Das heißt, Franz Josef Strauß war jemand, der nie radikal im Sinne oder gar extremistisch wurde, sondern der immer im Grunde genommen scharfe Worte innerhalb einer bürgerlichen, einer Volkspartei formuliert hat. Genauso wie ein Herbert Wehner, der genauso scharf, züngig und scharf formulieren konnte, kein Zweifel daran gelassen hat, dass es nicht der alte Kommunist Wehner war, sondern der Sozialdemokrat und dass er mit einer Volkspartei letztlich in die Mitte der Gesellschaft wollte.
Ich sage die Wahrheit und wenn ich mich irre, sage ich das auch. Aber Sie sind Leute, die können nur andere mit Füßen treten. Das kriegen Sie nicht fertig. Das kriegen Sie nicht fertig. Mann, hampeln Sie doch nicht so herum. Sie sind doch Geschäftsführer und nicht Geschwätzführer.
Das heißt, die scharfen Töne damals, sie wurden institutionell aufgefangen und in die Mitte geführt. Während sie heute in einer fragmentierten Gesellschaft zu den Rändern abwandern und sich dort radikalisieren. Und dadurch entsteht eine neue Gefahrenlage.
Man könnte auch sagen, natürlich, sie verhärtet, diese verfeindlichte Gesellschaft verhärtet. Nehmen wir mal, ich meine, wir sprechen jetzt hier wenige Stunden, vielleicht zwei Tage nach Minneapolis, nach der Erschießung eines jungen protestierenden Krankenpflegers. Umstände nach wie vor ungeklärt, aber beide Seiten wissen jetzt schon, dass sie recht haben. Für die einen ist es ein Mord an diesem jungen Mann und Trump und die Staatlichkeit behaupten, hier habe es sich quasi um einen Terroristen gehandelt, der hingerichtet werden musste im Staatsauftrag. Diese Verhärtung und die Zurückdrängung auch des Faktischen, muss uns das bekümmern?
Ja, das muss uns bekümmern, weil das ist der Prozess der Verfeindlichung. Ein Präsident wie Donald Trump verhält sich ganz anders als alle anderen Präsidenten vor ihm. Jeder andere Präsident hätte versucht, eine solche Situation, wenn sie entstanden wäre und nicht bewusst herbeigeführt wäre, zu deeskalieren. Trump liebt diese Zuspitzung. Er hat sie zum Teil ja auch herbeigeführt und er hat ja auch die lange Leine gelassen, genau für solche Taten. Das heißt, es spricht einiges dafür, dass er genau so etwas will. Und damit will er den Prozess der inneren Verfeindlichung befeuern, um seine eigene Machtbasis zu stärken.
Herr Di Fabio, ist Trump ein singuläres oder ein prototypisches Phänomen der Moderne?
Wenn es um einen amerikanischen Präsidenten geht und wir reden von den Demokratien westlichen Typs, dann ist es schon deshalb nicht singulär, weil die USA die Garantiemacht des Westens sind. Immer noch. Das müssen wir ändern, das wollen wir ändern, aber es ist noch so. Ohne die USA ist der Westen global nicht handlungsfähig, sondern gefährdet. Und deshalb ist es nicht singulär. Ich glaube, es ist auch deshalb nicht singulär, weil es in anderen Demokratien ähnliche Verkantungen und Verfeindlichungsprozesse gibt. Und meine Sorge ist, dass das in manchen Ländern nicht mehr funktioniert oder dass auch Strategen des Politischen genau das nicht mehr wollen. Das ist das Gefährliche am Trumpismus, der will das nicht anders. Und es gibt auch auf der linksradikalen Seite gibt es auch ähnliche Strategen, die wollen nicht diesen Prozess in die Mitte hinein, sondern sie wollen von den Rändern her die Gesellschaft umwälzen. Und das vertragen Demokratien nicht gut. Da müssen sie sich gegen wehren.
Andererseits fragt man sich ja, die Mitte heißt ja auch deswegen Mitte, weil eigentlich da sind die meisten. Da sind die meisten lebensweltlich, da sind die meisten einkommensmäßig. Warum kann die Mitte sich dagegen nicht wehren oder warum kann es ihr nicht so gar egal sein, ob die Linkspartei sich jetzt da ein bisschen radikalisiert und Sprüche macht und auf der Rechten sind auch skurrile ja zum Teil Figuren, die auch Sprüche machen. Warum muss die Mitte das bekümmern? Wie wirkt das? Sie schreiben von dem Wort vom Gift auch. Wirkt das Ganze auf die Mitte wie ein Gift?
Also ich glaube, die Mitte muss stark genug bleiben, dann kann sie Ränder ertragen. Der entscheidende Punkt ist, dass die Mitte stark genug bleiben muss, auch regierungsfähig und mehrheitsfähig bleiben muss. Und was wir jetzt in Deutschland erleben, ist, dass schon der rechte und der linke Rand, dass die schon eine Sperrminorität für zwei Drittel Mehrheitsentscheidungen haben, also für Verfassungsänderungen etwa, aber auch für Richterwahlen, wenn es um das Bundesverfassungsgericht geht. Das ist schon etwas, das macht das Geschäft schwieriger. Das konnte man im vergangenen Jahr deutlich beobachten. Aber auch das ist etwas, was eine Demokratie noch nicht so herausfordert. Wir müssen nur im Auge behalten. Ich habe als junger Mann immer als überzeugter Demokrat gesagt, die Deutschen haben in freier Wahl nie die Nazis gewählt. Das stimmt. Und das ist auch heute nicht falsch geworden. Nur, wenn man genauer hinschaut.
Sie haben sie gewählt, aber Sie meinen nicht in die Nummer 1 gewählt?
Oder sie haben
nicht
keine Mehrheit verschafft.
Keine Mehrheit verschafft. Sie aber sie war die, größte Partei war
ja,
sie schon.
Aber bei weitem nicht eine Mehrheit. 37%, also bei weitem keine Mehrheit. Damit habe ich mich immer getröstet. Mhm. Das Volk hat nicht versagt.
Ja.
Aber ich glaube, das war nur die halbe Wahrheit. Mhm. Denn die andere Hälfte der Wahrheit ist, dass die Deutschen in freien Wahlen 1932 zweimal drei verfassungsfeindliche Parteien mit einer Mehrheit von 57% ausgestattet haben. Das heißt, die Deutschen haben 1932 nicht die Nazis in Mehrheit gewählt, aber die Demokratie abgewählt. Das ist das, was ich nicht wahrhaben wollte als junger Mann. Und das beunruhigt mich heute, wenn man etwas reifer ist. Mhm. Und wenn man zum Teil auf die neuen Bundesländer schaut, dann denkt man, die AfD ist nicht die NSDAP und die Linkspartei hat auch nichts mit der KPD zu tun. Das ist alles wahr. Trotzdem wird Politik schwieriger, wenn die radikalen Ränder immer stärker werden und wenn sie auch keine Bewegungen hin zur Mitte unternehmen, sondern im Gegenteil in Richtung Radikalität oder gar Extremismus schielen.
Sind wir eine Demokratie oder auf dem Weg zu einer Demokratie ohne Demokraten? Würden Sie so weit gehen?
Nein, das würde ich nicht sagen. Aber ich sehe eine Schwächung der Mitte. Und ich muss auch sagen, die Mitte braucht ja auch Konzeption, überzeugende Ideen. Als die Christdemokraten und die CSU nach 1949 gestartet sind, da hatten Menschen wie Konrad Adenauer oder Ludwig Erhard, die hatten Ideen. Die hatten konzeptionelle Ideen. Und die brachten andere unter Druck, weil sie diese Ideen umgesetzt haben. Und ich beobachte, sie hatten gefragt, wann ist die Bundesrepublik falsch abgebogen? Die Mitte hat Fehler gemacht, als sie sich zu sehr hat treiben lassen und zu wenig eigene Überzeugungen und Konzeptionen ins Schaufenster gestellt hat. Das muss sich ändern.
Also ein Vitalitätsverlust auch in der Mitte?
Ein Vitalitätsverlust, der auch ein programmatischer Verlust dann ist. Die Menschen wollen hören, wo es lang geht. Also sie wollen keinen Führer oder so etwas, aber sie wollen ein konzeptionelles Angebot und ein personelles Angebot, das das auch verkörpert.
Wir werfen jetzt mal einen Blick in die Zukunft, aber der lohnt sich, denn am 23., 24. September sehen wir uns hoffentlich auf der MyWay. Das ist der Zukunftsgipfel der Familienunternehmer im Berliner Westhafen. wichtige Menschen kommen, von denen wir, glaube ich, alle was lernen können. Zum Beispiel freue ich mich auf Daniel Kraus. Daniel Kraus ist Mitgründer von Flix. 2011 gegründet, befördert das Unternehmen mit seinen knallgrünen Bussen und Zügen mittlerweile Fahrgäste auf der ganzen Welt. In Europa, den USA, in Indien, Australien. Auch Greyhound Bus in den USA gehört dazu. Ein Unicorn ist da entstanden, das heißt eine Firma, die mehr als eine Milliarde wert ist. Ein Unicorn made in Germany. Naja, echte Traditionsunternehmen sind bei der MyWay auch dabei. Dr. Friederike Driftmann-Egelhof zum Beispiel vom Haferflockenfabrikanten Köln. Sie kommt als Speakerin und sie kann mit uns auf 200 Jahre Geschichte zurückschauen. Eine Geschichte, die in Elmshorn in Schleswig-Holstein begonnen hat. In einer Grützmühle von Pferden getrieben wurde hier Zwieback hergestellt für Seefahrer, die von der Nordseeküste nach Grönland aufgebrochen sind. Das war 1795. Und in diesen 200 Jahren, wie hält man so eine Marke eigentlich lebendig? Wie organisiert man Wachstum? Wie organisiert man, dass die Disruption einen nicht davonfegt? All das besprechen wir mit Dr. Friederike Driftmann-Egelhof. Da freue ich mich sehr drauf. Und die Gegenwart ist ja auch sehr spannend und deswegen brauchen wir Orientierungshilfe, geostrategisch. Und zwar von unserem ehemaligen Vizekanzler und Außenminister Sigmar Gabriel. Er wird zusammen mit meiner Kollegin Chelsea Speaker auf der MyWay sein und er wird ein World Briefing live auf der dortigen Bühne performen. Wir freuen uns auf ihn und auf Chelsea und auf Erkenntnisgewinn. Tickets gibt's noch bis zum 31. Januar zum Early-Bird-Preis. Also, Entscheidungsfreude lohnt sich, es wird günstiger. Ich denke, wir sehen uns.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Merz und Meloni, das neue Top-Duo in Europa. Naja, der deutsche Kanzler und die italienische Ministerpräsidentin haben sich jedenfalls getroffen im Rahmen der jährlich deutsch-italienischen Regierungskonsultation. Kurz davor hatten sie sich auch noch in Davos und in Brüssel gesehen. Also, jetzt ging es in Rom um das wirtschaftliche Miteinander, neue Militär- und Aufrüstungsprojekte sowie eine gewünschte europäische Migrationspolitik, die härtere Grenzen setzt der Kanzler.
Wir wollen dieses Jahr 2026 zu einem Jahr der Chancen machen und zu einem Jahr der Entscheidungen.
Mit dabei im Kanzlerflieger war meine Kollegin Carina Mössbau, unsere Chefreporterin Politik und Kanzleramt bei The Pioneer. Ihre Eindrücke interessieren uns heute Morgen brennend. Deshalb sage ich einen wunderschönen guten Morgen, Carina.
Einen wunderschönen guten Morgen, Gabor.
Carina, du warst dabei mit dem Kanzler in Rom. 10 Minister aus dem Kabinett hatte der Merz mitgenommen, um die Bedeutung dieser Angelegenheit zu unterstreichen. Die Achse Berlin-Rom als Motor der EU, löst das jetzt die Achse Berlin-Paris ab? Kann man, Carina, das so sagen?
Also Gabor, ich würde noch nicht von Ablösen sprechen, aber Italien ist eindeutig aufgestiegen, sowohl in der Gunst als auch der Bedeutung. Als Partner wird Rom für Berlin immer wichtiger. Erstens zum Beispiel, weil Italien wie Deutschland einen großen industriellen Sektor hat. Und hier soll es insbesondere im Rüstungsbereich jetzt auch mehr Zusammenarbeit geben. Und das ja, während das deutsch-französische Prestigeprojekt, nämlich der Kampfjet FCAS, kurz vor dem aussteht. Und zweitens teilen Merz und Meloni besonders in der Außen- und Europapolitik wirklich sehr viele gemeinsame Überzeugungen. Zum Beispiel strengere Migrationspolitik, Solidarität mit der Ukraine, mehr Partner für Europa, Stichwort Mercosur, und Reformen in Brüssel für mehr Wettbewerbsfähigkeit und einen vertieften Binnenmarkt. Und natürlich ist Meloni neben dem Liebediener Mark Rutte auch die Geheimwaffe, wenn es um den Umgang mit Trump geht.
Okay, weil sie offenbar mit Trump ganz gut kann, beides Rechtspopulisten. Sie selber aber, Carina, hat ja auch einen Imagewandel vollzogen, kann man glaube ich so sagen. Am Anfang wurde sie als Rechtsextreme gelabelt, von manchen auch als Faschistin. Jetzt, nach über 3 Jahren im Amt, gilt sie als wichtiger Anker in Europa. Du hast mit anderen Kollegen von The Pioneer recherchiert über sie und ihre Hintergründe. Wie ist es, würdest du sagen, zu diesem Wandel gekommen in der Wahrnehmung?
Also Gabor, der ehemalige deutsche Botschafter in Rom, Hans-Dieter Lukas, der sagte mir im Interview zum Beispiel, dass beide Seiten sich ein Stück weit angenähert haben. Das heißt, einerseits war das öffentliche Urteil über Meloni als Postfaschistin eindeutig zu streng. Aber andererseits hat sich Meloni seit Amtsantritt auch in die Mitte bewegt. Und ja, Meloni gibt auch heute noch Anlass zu Kritik, wie zum Beispiel mit der umstrittenen Justizreform, womit sich die Regierung ja mehr Einfluss auf Personalentscheidungen sichert. Aber Meloni bekennt sich auf internationaler Bühne eindeutig zur EU, zur NATO und auch zu Werten wie eben der Unverletzlichkeit von Grenzen souveräner Länder. Und von daher, ja, sie ist eine national-konservative Politikerin, die auch eine Partei führt, die weit rechts steht, aber in der Zusammenarbeit ist sie für Deutschland, aber auch für andere europäische Partner wirklich eine sehr positive Überraschung.
Vielen Dank, Carina, für diese Informationen aus Rom.
Gerne, lieber Gabor.
Und wer die Geschichte von Carina und den Kollegen lesen möchte, die Pioneer Cover Story mit dem Titel Wer ist eigentlich Giorgia Meloni, der ist herzlich willkommen auf thepioneer.de.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schaut man auf das extreme Winterwetter, das die USA fest im Griff hat. Millionen Menschen sind betroffen von Stromausfällen, vor allem in Texas, Mississippi, Louisiana und Tennessee. Und damit schalten wir zu Anne Schwedt, unserer Börsenreporterin in New York, ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, der Wintersturm ist auch relevant für die Börse, richtig?
Ja, der Wintersturm ist durchaus für die Börse relevant, auch wenn es eher in einzelnen Branchen der Fall ist als jetzt im Gesamtmarkt. Zum einen trifft ja das Wetter direkt die Energieversorgung. Mehr als 1 Million Menschen sind ohne Strom in den USA. Die Netze laufen am Limit. Für Versorger und Netzbetreiber bedeutet das höhere Kosten und Investitionen in die Infrastruktur, was Anleger ganz genau beobachten. Gleichzeitig sorgen die extremen Temperaturen dafür, dass Strom- und Gaspreise stärker schwanken. Zum anderen leiden auch Airlines und Reiseanbieter. Tausende Flüge fallen aus, Verbindungen werden gestrichen, Geschäftsreisen verschoben. Das drückt kurzfristig auf die Umsätze. Die Aktien reagieren da tatsächlich oft sehr sensibel. Und als drittes kommt auch noch der Aspekt hinzu, dass Handel und Konsum ja auch betroffen sind. Wenn Millionen Menschen tagelang zu Hause feststecken oder keinen Strom haben, dann verschieben sich Einkäufe, Restaurantbesuche und Freizeitaktivitäten. Das ist meist zwar nur ein temporärer Effekt, zeigt aber einmal mehr, extreme Wetterereignisse werden an der Wall Street inzwischen als echtes Geschäftsrisiko mit eingepreist, nicht nur als Randnotiz im Wetterbericht, Gabor.
Und dann sag uns, was wird noch wichtig für die Anleger in dieser Woche?
Ja, da steht eine der wichtigsten Wochen an. Vor allem die Tech-Konzerne und die Notenbanken sind im Fokus. Apple, Microsoft und Meta liegen ihre Zahlen vor, zusammen mit Unternehmen wie Tesla, Boeing, Visa, Mastercard und Exxon und Chevron. Da geht es bei den Tech-Konzernen ja vor allem um die Frage, wie gut das KI-Geschäft läuft und wie der Ausblick aussieht. Das zweite große Thema ist die FED-Sitzung zur Wochenmitte. Die meisten rechnen zwar damit, dass die Zinsen erstmal unverändert bleiben, aber jede Nuance in Powells Worten zum Thema künftige Zinssenkungen kann die Märkte in Bewegung bringen. Dazu kommen noch wichtige Konjunkturdaten wie Verbraucherstimmung, Produzentenpreise und regionale Einkaufsmanager-Indizes. Die liefern den Härtetest, ob das Bild einer abkühlenden, aber noch stabilen US-Wirtschaft hält. Insgesamt also eine super spannende Woche mit viel Potenzial für Bewegung.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass die Beatles vom Album Thron der britischen Charts gestoßen wurden. Denn jetzt, ja, jetzt ist er die Nummer 1. Es ist, na klar, Robbie Williams, Let Me Entertain You von 1997. Das war sein größter Hit und, naja, auch sein Lebensmotto. Ein Entertainer, der war nämlich schon immer aufgewachsen im englischen Städtchen Stoke-on-Trent, irgendwo zwischen Manchester und Birmingham. Da trat er schon als Kind in Talentshows und auch Theaterstücken auf. 1989, da ging es dann richtig los. Da war Robbie 15 Jahre alt. Mutter meldet ihn zur Castingshow an, ein Casting für eine Boyband. Eine Boyband, die ihn dann weltberühmt machte. All I do is Robbie hatte es also in die Band Take That geschafft. Die Jungs wurden die kommerziell erfolgreichste Boygroup der 90er Jahre. Auch in Deutschland verfielen Teenager in Kreischanfälle. Nur die Ankündigung, die Band könnte jetzt kommen, hat ausgereicht.
Sieht man, man kommt hier extra hin, 40 Kilometer, die kommen nicht. Was? Die kommen, wir müssen weg!
Doch 1995 verließ Robbie Williams Take That. Seine Alkohol- und sonstigen Drogenprobleme vertrugen sich nicht mehr so richtig mit dem strikt reglementierten Alltag und tja auch dem vom Label gewünschten Saubermann-Image. Ein Jahr später lösten sich Take That dann in Gänze auf. Die Verzweiflung der Fans war riesig, die der Musikmanager natürlich auch. In Deutschland liefen am 13. Februar 1996 die Sorgentelefone heiß. Robbie Williams aber startete solo nochmal so richtig durch. Ob energetische Hits oder gefühlvolle Balladen, der Mann wusste und weiß noch immer, wie man Menschen begeistert. Und auch, wie man die Presse auf Trab hält. Als Enfant terrible des britischen Schmusepop sorgte er für viele, viele Schlagzeilen. Im Jahr 2000, dem Höhepunkt der Britpop-Ära, forderte er den Oasis-Frontman Liam Gallagher zum Boxkampf für einen guten Zweck heraus.
Liam, 100 grand of your money, 100 grand of my money. We'll get in the ring and we'll have a fight. And you can all watch it on TV. What do you think about that?
Zum Kampf der zwei Britpop-Titanen kam es dann nie. Robbie Williams kletterte nicht in den Ring, aber weiter auf die Bühne. Und jetzt zum 16. Mal an die Spitze der Albumcharts. Sein neues Album erinnert an diese wilden Zeiten. Und das heißt, wie könnte es anders sein? Britpop. Seit nunmehr fast 37 Jahren hat er trotz der Drogenprobleme und dem Zerwürfnis mit seinen anderen Bandkollegen das Popgeschäft nicht nur überlebt, sondern dominiert. Und dafür braucht man wahrscheinlich doch einen Schutzengel. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. Oh, when love is dead, I'm loving. Ich wünsche Ihnen einen fulminanten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gebogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.